Was macht die Schweiz zur Schweiz? Eine Wanderung über Alpwiesen. Berge. Ein Paragetl zum 1. August. Aromat, Rivella, Sèvres. Und unsere Demokratie. Vor 175 Jahren ist die moderne Schweiz erfunden worden. Vor 175 Jahren haben 23 Männer in Bern die Bundesverfassung geschrieben. Und genau hier in Bern gehen wir heute die letzten Spuren der Entstehung der Verfassung anschauen. Wir, das sind Markus Häfler und ich, Philipp Loser. In der Serie haben wir letzte Woche angeschaut, unter was für dramatischen Umständen die Verfassung entstanden ist. Wenn Sie noch nicht gehört haben, gehen Sie doch nachhören. Für die letzte Folge unserer Serie zur Bundesverfassung haben wir uns etwas Spezielles überlegt, und zwar haben wir heute einen speziellen Gast. Markus, was treffen wir heute?
Wir treffen den Mann mit den Flügen, den Claude Longchamp. Wer kennt ihn nicht? Er ist der Mann, der jahrzehntelang am Schweizer Fernsehen Abstimmungs- und Wahlresultat kommentiert hat. Claude Longchamp, er ist Historiker und Politologe, aber eben, er ist nicht nur Spezialist für Abstimmungen. Er macht seit vielen Jahren macht er auch so historisch-politische Stadtführungen in Bern. Es gibt, glaube ich, niemanden, der genauer weiss, was sich wo, an welchem Ort, in welchem Saal ereignet hat. Und eben auch die dramatische Geschichte von 1848, wo die sich genau ereignet hat und was man von dieser Geschichte heute noch sehen kann. Und darum, der Claude Longchamp ist jetzt unser Stadtführer durchs Jahr 1848 in Bern.
Also komm, wir gehen. Wir haben abgemacht von der Heiligen Geistkirche. Bis gerade.
Hallo Claude.
Hallo.
Hallo.
Freut mich auch.
Viel. Hallo.
Claude, was fasziniert dich an dieser Geschichte von 1848 so fest?
Ich glaube, bis 1848, also vor dem Gründungsdatum des Bundesstaats, schaut man eigentlich in der Schweiz immer nach hinten, zurück in die Vergangenheit. Der Erfahrungsraum, den man sich erarbeitet, ist der Maßstab. 1848 ist nicht der einzige, aber einer von diesen ganz wenigen Orten, wo man nach vorne schaut. Plötzlich eröffnet sich nicht nur ein Erfahrungsraum, sondern ein Horizont. Ein Horizont von der Zukunft, ein Horizont von Möglichkeiten. Und der wird effektiv genutzt, einen modernen Bundesstaat zu gründen, in der republikanischen Form zu gründen, in Europa, die voller Monarchien ist. Und der wird eigentlich genutzt, um den Durchbruch zur Industrialisierung zu schaffen und auch zur Modernisierung der Gesellschaft.
Wir treffen uns hier in der Nähe vom Bahnhof, neben der Heilig-Geist-Kirche. Das ist die markante Kirche, die gerade neben dem Glasdach vor dem Berner Bahnhof steht. Rund um uns herum fahren Tram, die Lieferanten liefern ihre Sachen an, in den Bäckereien und so. Und die Kirche, das ist der wichtigste Bau vom protestantischen Kirchenbau in der Schweiz. Wieso fangen wir Geschichte über unsere Verfassung vor Kirchen an, Claude?
Tatsächlich, es könnte einem ein bisschen irritieren. Politik fängt im Mittelalter immer in kirchlichen Gebäuden an. Sie emanzipiert sich dann in der frühen Neuzeit, indem man Rathäuser baut. Aber immer ein Teil von der Versammlungen findet noch in Kirchen statt. Und zwar aus einem einfachen, profanen Grund, könnte man sagen. Es sind meistens die grössten Räume, es sind meistens die einzigen Räume, wo man eigentlich relativ viele Leute versammeln kann. 1847, also ein Jahr vor der Gründung des Bundesstaats, wird Bern der Vorort in der Tagsatzung, das heisst, hat den Vorsitz, macht Traktandenlisten, lädt ein und ist auch der Tagungsort. 1847, 1848, immer während zwei Jahre, Bern, Zürich und damals noch Luzern teilen sich in die Aufgabe und man wird jetzt also da quasi die ganze Schweiz empfohlen, 1847 für zwei Jahre. Wir hatten keinen entsprechenden Raum, wo man mit so vielen Leuten eigentlich tagen könnte, vor allem auch nicht, wo man feierlich Kirche Eröffnungen kann eigentlich machen. Und so wird die Heilige Geistkirche eigentlich zu dem Ort, wo man zwar nachher nicht tagt, aber zu dem Ort, wo man die Eröffnungsfeier macht, wo man sich begegnet, wo man auch miteinander anstößt und wo man eigentlich quasi die Zukunft einläutet. Wegen dem sind wir hier vor dieser Heilige Geistkirche, weil es eigentlich der Ort war, der das auslöst. Wichtig muss man sagen, einen ganz historischen Entscheid. In dieser Kirche wird die Tagsatzung eröffnet, die zum Sonderbundskrieg führt, ein Bürgerkrieg. Der letzte grosse Krieg, der auf Schweizer Boden eigentlich stattgefunden hat, wird hier in dieser Kirche eröffnet, indem als die reformierte, fortschrittlich gesinnte Mehrheit nicht mehr bereit ist, die katholischen Widerstände, vor allem in der Innerschweiz, aber auch in anderen Kantonen, zu tolerieren, die sich organisiert haben gegen den schweizerischen Bundesstaat und militärisch intervenieren.
Was in dieser Kirche genau beschlossen worden ist, gesagt worden ist, ich glaube, das besprechen wir jetzt gerade drin. Wir gehen jetzt in die Kirche rein, hinter diese mächtigen Sandsteinmauern. Wir sind jetzt in dieser Heilige Geistkirche. Ein Kuppelbau mit zum Teil so rosaroten Stuckverzierungen und ringsum so eine erhöhte, eine Art wie eine Balustrade oder eine Empore, mächtige Säule, wirklich Kircheninterieur, Gesangbüchli liegen da oben. Und da, Claude, ist eben Tag 1848, im Juli wird die Tagsatzung eröffnet. Und was passiert da innen?
Also ich habe noch das historische Bild mitgebracht. Tatsächlich wird sie schon 1847 hier eröffnet, weil für 2 Jahre lang ist der Vorsitz von Bern. Im Dezember 1847, nach dem Sonderbundskrieg, da der Uli Ochsenbein Vorsitzender ist von der Tagsatzung. Und jetzt heißt es, so, jetzt nehmen wir die Revision von dem Vertrag vom Wiener Kongress in Angriff.
Dann wird die Kommission eingesetzt, die wichtigste Kommission, die die Schweiz hier hatte. Und die tagt aber an einem ganz anderen Ort und dort gehen wir jetzt hin. Claude, wenn ich es richtig sehe, stehen wir hier vor einem Restaurant. Wo sind wir genau?
Wir sind heute vor einem Restaurant zum Äußeren Stand. Das ist allerdings erst seit 1980 ein Restaurant, weil es ist im 18. Jahrhundert, wo man das Gebäude gebaut hat, darum auch die barocke Fassade, es war im 18. Jahrhundert das Jugendparlament vom alten patrizischen Bern. Die Regierung hatte den Namen Innerer Stand, das war quasi der innere Kreis, der politisch entschieden hat. Und die Söhne von diesem Inneren Stand, die haben Politik geübt, gespielt im Äußeren Stand. Und dann hat man extra das wunderschöne Gebäude im Übrigen gebaut. Man erinnert sich heute, das Jugendparlament hat immer ein eigenes Gebäude von der Stadt Bern. Aber damals hat man also dann das Gebäude gebaut und man hat ihnen 2 Rebberge in der Watt zur Verwaltung übergeben. Und mit dem mussten sie das Haus verwalten, bezahlen und unterhalten im 18. Jahrhundert.
Und was während der Fassungszeit passiert ist, das gehen wir innen besprechen, würde ich sagen. Gehen wir mal rein. Wo geht es durch? Geht.
Vielleicht kann man da schon rein, sonst gehen wir auf der Seite rein.
Interessant, dass während Abstimmungen meistens die Bürgerlichen hier sich treffen, oder?
Ja, es ist immer noch der Treffpunkt von der FDP. Also hier hat die FDP ihre Versammlungen, von der Stadt Bern, hat hier ihre Versammlungen. Witzigerweise ist das Haus nebenan das Volkshaus, da hat die SP dann jeweils ihre Versammlungen. Das hat sich auseinander dividiert, die 2 quasi Protagonisten von der Moderne, hat sich auseinander dividiert, wie der Hegel gesagt hat. Moderne ist prägt durch Dialektik und die Dialektik ist eigentlich prägt durch 2 sättige repräsentative Gebäude. Eins von der FDP, von der rechten Modernisierer und eins von der linken Modernisierer nebeneinander. Sie sind in Bern Nachbarn.
Wir sind jetzt ins Restaurant reingegangen, einen Stock auf und jetzt stehen wir hier auf dem Ampichsaal. Hier, wo eigentlich fast der wichtigste Ort ist für unsere Geschichte. Gehen wir mal hier rein und schauen, wie das überhaupt aussieht. Das ist ein riesiger Saal. Das Klavier zu merken, das war damals wahrscheinlich noch nicht da. Rechte Leuchter, schwere Vorhänge, Muss man sich das ähnlich vorstellen, vor 175 Jahren?
1818 ist es renoviert worden, nachdem es ziemlich verfallen war. Es ist renoviert worden in dem Empire-Stil. Das ist eine Form von Klassizismus, also man kann auch sagen von bürgerlicher Architektur. Also da spüren wir jetzt, da kommt das Bürgertum, das sich im Bundesstaat anmeldet, da kommt es bereits zum Ausdruck, indem sie eine Form von ihrer Architektur eigentlich da realisiert. Hat praktisch gleich ausgesehen wie da, kann man, wie das jetzt eigentlich der Fall war. Das ist der Raum, der schönste Raum, könnte man eigentlich sagen. Und es war der Raum, wo sich die Abgeordneten in dieser Verfassungskommission jeweils getroffen haben, für ihre 21 Sitzungen, ganztägige Sitzungen, wo sie sich getroffen haben. Und da sind Beschlüsse von dieser Verfassung geführt worden.
Das Licht war recht schlecht, oder?
Ja, es ist also auch jetzt nicht viel besser im Übrigen, wenn der Kronleuchter nicht brennt. Der ist auch schon oben runtergekommen und wird ein bisschen sparsam genutzt. Aber also, es war auch damals eher kerzenlicht gewesen. Man darf ja nicht vergessen, 1848, das ist das Postkutschenzeitalter und das ist das Zeitalter von der Petrollampen und von der Kerzen. Und man hat also da effektiv bei Kerzenschein hat man da an dieser Verfassung gefühlt. Das ist trotzdem sehr eine effiziente Form gewesen, weil man hat sich auf Vorarbeiten gestützt, die 1832 bereits eigentlich formuliert worden sind, von einem Genfer Jurist. Der hat eigentlich die erste Fassung von dieser Bundesverfassung gemacht. Die ist dann gescheitert, in der Tagsatzung hat sie keine Mehrheit gefunden, aber man hat sie gehabt. Und man hat sich an deren orientiert, also Grundrecht hat man gehabt, bereits in dieser Verfassung. Man hat Gewaltenteilung, sagen wir mal, in einer zusammengefassten Form gehabt. Man hat auch die Idee gehabt, dass Zweikammernparlament soll sein. Also man hat sehr vieles eigentlich können übernehmen und das hat das Ganze eigentlich erleichtert. Der Wortführer hier in diesem Saal, das ist der Uli Achtzenbein, der Berner Regierungspräsident, Vorsitzender von der Tagsatzung und auch Präsident von dieser Verfassungskommission. Er ist der Wortführer. Er ist eigentlich ein Radikaler von der Herkunft her gewesen, aber er merkt dann vor allem an dieser Frage rund um den Ständerat, wo er am Anfang gar nicht so begeistert war, er merkt dann Schritt für Schritt, dass es eigentlich ohne dieses Zweikammerparlament, das quasi ausbalanciert ist, dass es nie wird einen Kompromiss geben, der tragfähig ist. Der Achtzenbein ist aber die treibende Figur und er ist nachher auch der, wo man dann das nach 51 Tagen fertig hatte und den Kanton zur Vernehmlassung übergeben hat. Er ist auch der, der das nachher im Kanton Bern vertritt. Und es gibt eine Redeschlacht bei der Entscheidungsfindung über die Verfassung. Zur grossen Überraschung gewinnt die Redeschlacht der Uli Achtzenbein. Man hat eigentlich damit gerechnet, dass radikale Mehrheit in der Regierung, radikale Mehrheit bei den Bauern, radikale Mehrheit überall, dass eigentlich die Radikalen sich durchsetzen. Und eigentlich, zur grossen Überraschung, gewinnt eigentlich der Achtzenbein. Und das ist der Durchbruch, könnte man eigentlich sagen, zu der Bundesstaatsidee eigentlich sein, weil Bern ist der grösste, bevölkerungsreichste Kanton gewesen. Und wäre das nicht der Fall gewesen, dass Bern mitgemacht hat, wäre eigentlich das ganze Verfassungsprojekt in sich zusammengestürzt, wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt. Und das ist der entscheidende Moment. Der Achtzenbein wird nachher tatsächlich auch nicht nur der Wortführer, sondern er wird ja dann auch als Berner Vertreter im Bundesrat gewählt werden. Er ist also, man könnte sagen, der Verfassungsvater, aber er ist auch eine von den Gründungsfiguren von dem Bundesstaat.
Um es vielleicht noch einmal ganz banal auf den Punkt zu bringen, was ist eigentlich das Revolutionäre daran, wenn hier 23 Männer zusammensitzen und ein Dokument zusammenschreiben. Was steht da drin, was vorher so nicht war?
Erster wichtiger Punkt, es gibt, heute würde man sagen, Menschenrecht. Damals hat man mehr so von Freiheitsrecht eigentlich geredet. Das ist neu, dass es garantierte Bürgerrecht gibt. Also, du bekommst als Bürger, als Mann, als Familienvater, kommst du Recht über, das dich schützt gegenüber den Ansprüchen vom Staat. Ansprüche vom Staat, das haben wir ja gesehen, das ist der aristokratische Staat, aber das war zum Beispiel auch Pressezensur gewesen. Also, alle diese Sachen sind jetzt mit einer Verfassung als Freiheitsrecht garantiert gewesen. Man hat eine Form von Gewaltenteilung eingeführt. Aus heutiger Sicht muss man sagen, kryptische Form. Erst 1874, also erst nach 26 Jahren, wird das Bundesgericht eingeführt. Aber man hat jetzt tatsächlich Parlament und Regierung damit zwei Elemente von dem aufklärerischen Gedanken von der Gewaltenteilung hat man realisiert. Man hat kein allgemeines Wahlrecht eingeführt. Es gibt kein Erwachsenenwahlrecht. Das gibt es noch nie in Europa. Das kommt dann erst um 1900 auf. Die Idee, es hat zwar Ideen gegeben, vom Frauenwahlrecht einzuführen, aber da die in der Versammlung dominanten Juristen und Obersten von der Schweizer Armee, die haben das eigentlich nicht für nötig befunden gehabt. Die sind der Meinung gewesen, dass der Mann ist der Haushaltsvorstand und das ist auch richtig, dass der eigentlich Politik macht und in der Öffentlichkeit ist. Und das reicht eigentlich mit dem. Das hat man also auch nicht gehabt. Man hat aber auch noch sonst Schwierigkeiten gehabt in dieser Verfassung. Und das ist vielleicht das antirevolutionärste gewesen, was man eigentlich gehabt hat. Man hat nämlich die allgemeinen Rechte, die Grundrechte, auf die christlichen Konfessionen beschränkt gehabt. Das ist auf Deutsch gesagt die Diskriminierung gewesen von der jüdischen Bevölkerung. Die jüdische Bevölkerung war also noch nicht integriert gewesen. Die hat man nicht die gleichen Rechte geben, also Niederlassungsfreiheit und Ähnliches hat man nicht geben. Weil die Idee eigentlich von 1848 ist eigentlich immer noch gewesen, man ist ein christlicher Staat, basierend auf der christlichen, eidgenössischen, christlichen Religion. Und das sind die Katholiken und das sind die Reformierten gewesen. Dort hat man sehr viel Ausgleich geschaffen, aber andere hat man nicht daran beteiligen.
Darin passieren ja mehrere Sachen. Da war nicht nur die Bundesrevisionskommission, sondern der Raum spielt auch nachher noch eine wichtige Rolle.
Am 12. September beschließt die Tagsatzung mit einem politischen Entscheid, nicht mit einem juristischen Entscheid, dass der Bundesstaat ist gegründet. Es ist nicht ein riesen Jubel ausgebrochen, weil man weiss natürlich, dass es ein Entscheid ist, der möglicherweise im Konflikt steht mit dem Wiener Kongressentscheid von 1815. Und man weiss, dass die Monarchie auch intervenieren. Sie intervenieren nicht, weil sie selber in revolutionären Umständen sind aktuell und sie intervenieren nicht, aber man setzt die Verfassung oder das Grundgesetz, den Vertrag von 1815 von dem Wiener Kongress erst nach der Wahl vom Bundesrat außer Kraft, weil eigentlich das Kriterium war von der Souveränität, das man eigentlich als wichtigstes angeschaut hat.
Lustig ist ja, dass dann all die Kantone, die dagegen waren, nachher im Ständerat total überrepräsentiert werden, oder kann man sagen. Dass es überhaupt den Ständerat gegeben hat, das war wie die Voraussetzung für alles, was nachher noch gekommen ist. Wie das so weit gekommen ist, warum es eine recht spannende Nacht geht im März 1848, das gehen wir jetzt schauen, und zwar vor dem Manor.
Jetzt im Zug.
Ah ja.
So,
Markus, wo stehen wir hier?
Da Gewerbe.
Wir sind jetzt ein paar hundert Meter in Berner Altstadt runtergelaufen, in die historische Altstadt über die gepflasterte Märtgasse. Und jetzt stehen wir hier vor einem prächtigen Gebäude, Sandstein wieder, mit diesen Lauben vorne dran, mit den so Verzierungen an den Wänden. Heute ist da der Manor drin, also, hey Claude, also 1848 Geschichte, also der Manor hat es da sicher noch nicht gegeben, oder?
Definitiv nicht, aber wenn man die Fassade ganz genau anschaut, hat es noch so ein markantes Wappen und das Wappen ist eigentlich das Wappen von der Schmiede. Schmiede sind eine von den vier Gesellschaften in Bern, die politische Bedeutung bekommen haben und quasi eine Art Quartierverwaltung gemacht haben und Einsätze im kleinen Rock haben, im alten Bern. Und jetzt hier, die Schmiede, die haben also hier ihr Gesellschaftshaus gehabt, das war ihr Treffpunkt gewesen. Die haben meistens eine Art Treffpunkt mit einem Restaurant, würde man heute sagen, und sie haben vor allem auch hier jeweils ihre Versammlungen gehabt. Das waren auch die Schützen, das waren auch andere, die immer wieder hier ein sehr traditioneller Berner Treffpunkt ist. Während der Verhandlungen über die neue, von der Verfassungskommission über die neue Bundesverfassung hat es eigentlich nur Freisinnige gegeben. Aber die Freisinnigen waren aufgeteilt in zwei heimliche Lager. Nämlich in die reformierten Freisinnigen und in die katholischen Freisinnigen. Die katholischen Freisinnigen sind zwar auch freisinnig, aber sie mussten ein bisschen aufpassen nach dem Sonderbundskrieg, dass sie nicht Sachen beschliessen, die von ihrer Bevölkerung nicht akzeptiert werden. Darum sprechen sie sich hier in dem Zunfthaus zu Schmieden, jeweils am Abend vor den Sitzungen, die im äusseren Stand stattgefunden haben, sprechen sie sich hier ab und da machen sie dann eigentlich ihre Beschlüsse dingfest, die sie am anderen Tag einbringen in die Versammlung und dann auch den Kompromiss suchen und meistens finden.
Einfach zum Nachfragen. Das heisst, da sind die katholischen Freisinnigen.
Das sind die Abweichenden unter dem Munzinger. Das ist der ein Solothurner, auch von Alten. Und der Munsinger, später nachher unser erster Finanzminister, der den Schweizer Franken eingeführt hat, die treffen sich da. Das war ein katholischer Freisinniger gewesen, und die treffen sich da, um vor allem um eine Art, sie sind eine Minderheit, sie sind eine politische Minderheit, um quasi sich so zu organisieren als Macht innerhalb von dieser Verfassungskommission, um ihre Anliegen durchzusetzen. Bei den Radikalen haben sie gar keine grossen Freunde gehabt, die katholischen Freisinnigen. Bei den Liberalen sehr wohl. Die Liberalen Freisinniger und die katholischen Freisinniger, die haben eigentlich gemeinsam Rechtsstaat durchsetzen wollen, der Take-off zur Industrialisierung kann eigentlich bewilligen.
Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Ist damit das auch recht feuchtfröhlich zugegangen da innen? Hat man da eigentlich Bier oder Wein getrunken in dieser Zeit?
Ja, das ist gut. Also feuchtfröhlich ist es tatsächlich zu und her gegangen. Das ist bei all diesen Feierlichkeiten ist da meistens ziemlich viel Alkohol geflossen. Und da hat man also tatsächlich, das ist schon fast ein bisschen revolutionär gewesen, da hat man tatsächlich Bier getrunken. Das normale Getränk bis Mitte vom 19. Jahrhundert ist der Wein. Das ist das Getränk von der Reformation da im Bern. Bern hat das durchgesetzt mit einer protektionistischen Massnahme und Bier wird eigentlich erst sehr spät eingeführt, faktisch erst in den 1860er Jahren. Und die vorher schon Bier ausgeschenkt haben, das sind Protagonisten von der Zukunft. Das sind die, die daran gedacht haben, wie es eigentlich könnte sein. Die haben also die Studenten angesprochen und die haben insbesondere da auch die Möglichkeit gehabt, das Bier auszuschenken. Und die katholischen Freisinnigen haben sich also da, weil es ein Gewerbezentrum war, mit Bier auch tatsächlich unterhalten.
Du hast gesagt, die haben sich am Vorabend abgesprochen. Besonders wichtig wird ja die Nacht vom 22. auf den 23. März 1848. Wir sind etwa in der Mitte dieser Verhandlungen um die neue Bundesverfassung. Warum wird das Zunft oder das Gesellschaftslokal da von der Schmiede, wo heute Mano drin ist, in dieser Nacht so wichtig?
Die Verhandlungen in der Verfassungskommission drohen in einem Patt zu enden. Sie stocken. Die wichtigste Streitfrage ist die Frage, von welcher Form soll das Parlament annehmen, die neue Bundesversammlung, die man eigentlich machen will, welche soll die geltende Form sein. In Europa tobt ein Krieg, ein revolutionärer Krieg von 1848, und es gewinnen die
Revolutionen. Also Völkerfrühling, die Revolution in allen Ländern.
Ja. Und überall gewinnen jetzt eigentlich die liberalen, fortschrittlichen, sozialen und revolutionären Kräfte Oberhand. Das führt dazu, dass es einen Angriff gibt, auch innerhalb von dieser Verfassungskommission, insbesondere von den Zürcher Freisinnigen. Die Zürcher Freisinnigen wollen jetzt eigentlich einen Einheitsstaat einführen. Der Einheitsstaat orientiert sich an Frankreich, an der revolutionären Zeit von der Helvetischen Republik, die wollen einen Einheitsstaat einführen und sie akzeptieren zwar, dass es in der Schweiz wahrscheinlich zwei Kammern braucht im Parlament, aber sie wollen, dass man nur am Schluss miteinander abstimmt und der Nationalrat, der etwa 100 Mitglieder soll haben und der Ständerat, der vorerst nur 22 Mitglieder hatte, wäre natürlich jedes Mal klar gewesen, was dabei rausgekommen wäre. Es braucht einen Kompromiss und die besteht darin, dass man die Idee realisiert von zwei gleichwertigen Kammern, die separat tagen, separat verhandelt und separat beschlüsset. Das löst dann zwar einen komplizierten Mechanismus aus, wie man dann am Schluss definitiv einen Entscheid hält, aber immerhin, es ist das heute gültige Modell, das eigentlich hier stattfindet. Da liest man an dem Abend, von dem, wie du gesagt hast, von dem 22. März, liest man also die Schriften von einem Berner Professor, Staatsrechtsprofessor, Ignaz Troxler, aus Beromünster, ein Katholik, ein liberaler Katholik, die eigentlich mitgeholfen haben, den Bundesstaat zu gründen. Man liest die Schriften, weil er ist der beste Kenner von der amerikanischen Verfassung. Und jetzt kommt eigentlich der Moment rein, dass die amerikanische Verfassung zum Vorbild wird. Mindestens was das Parlament anbelangt, mit diesen zwei Kammern, nicht was der Präsident anbelangt. Da folgt man dann nachher nicht unbedingt der amerikanischen Verfassung, aber da folgt man eigentlich via den Troxler, folgt man eigentlich den Ideen von der amerikanischen Verfassung. Man kann sagen, es war der grosse Kompromiss gewesen zwischen einem Demokratieprinzip, jeder Mann eine Stimme, das wäre der Nationalrat gewesen, und dem Föderalismusprinzip, alle Kantone sind gleichberechtigt, das ist dann quasi das Gegenstück gewesen.
Wunderbar. Der Durchbruch ist geschafft. Es gibt zwei Kammern, es gibt einen Bundesrat. Dann gibt es eine Abstimmung darüber. Die Bundesverfassung wird angenommen. Es gibt Wahlen in den Kantonen. Und plötzlich haben wir das Parlament. Und wo das sich das erste Mal getroffen hat, wo es feierlich eröffnet worden ist, da gehen wir jetzt schauen. Wir sind rechts übergestochen. Wir stehen jetzt vor einem Haus, das angeschrieben ist mit Restaurant du Théâtre. Claude, Warum hat sich die Bundesversammlung das erste Mal hier innen getroffen?
Ja, das sind ganz einfache Gründe. Es war der grösste Saal, der nicht in einer Kirche war. Ja. Und jetzt haben wir es also die Erinnerung an die Kirche, das war halt doch noch zu fest mittelalterlich geprägt. Oder? Heilige Geistkirche, das wäre jetzt also für den Bundesstaat schon eine rechte Zumutung gewesen, muss man sagen. Jetzt trifft man sich also hier im Gesellschaftshaus, also das war auch so eine Art eine gewerbliche Form, gewesen, könnte man sagen, in einem Gesellschaftshaus. Ein Haus, das eine bestimmte, sehr grosse Bedeutung hat, ist nämlich die erste Aktiengesellschaft, die in Bern ein Haus baut. Und es ist dann auch gleichzeitig unser erste Restaurant. Man kann da in ein Konzert spielen und man zieht Künstler an. Die Künstler wollen etwas ganz Neues, Revolutionäres. Die wollen Kaffee. Und das erste Kaffee in der Stadt Bern, das bewilligt worden ist, das findet effektiv hier in diesem Haus statt. Und das ist quasi im 18. Jahrhundert der Aufbruch zu der neuen Zeit, zu der aufgeklärten Zeit von der Stadt Bern gewesen.
Wie muss man sich denn die erste Versammlung jetzt von der Bundesversammlung vorstellen? Dort? Auch mit Kaffee und Konzert und Schalala.
Das fängt also am Morgen früh an, und zwar mit 155 Donnerschüssen vor den Toren von der Stadt Bern. Für jeden Parlamentarier ein Knall. Es gibt 111 Nationalräte und es gibt 44 Ständeräte. Und die werden jetzt sich hier versammeln, an dem Tag, an dem Nachmittag und an dem Abend, werden sich hier feierlich versammeln zur Eröffnung von der ersten Bundesversammlung, von der ersten Session. Und das weckt man die Bevölkerung, indem man sie mit 155 Schüssen weckt. Es gibt auch sonst relativ viel, man würde heute fast noch ein bisschen sagen, patriotische Veranstaltungen, das Aussehen von der Stadt Bern. Es ist ziemlich belebt. Es sind eigentlich alle froh, dass man den neuen Staat gründen kann. Es ist sogar die Burgergemeinde, die dann später sehr skärgt. Also die klassische Berner Burgergemeinde. Patrizier. Die später sehr skeptisch sind gegenüber dem Bundesstaat. Die machen da mit, die helfen sogar finanzieren. Sie führen sogar die Scher her, damit man da ein grosses Fest kann eigentlich machen. Es ist also eine Aufbruchstimmung, dass wir es jetzt geschafft haben. Das Parlament ist die erste Stufe zur Souveränität von dem Staat. Die zweite Stufe ist dann der Bundesrat. Und eigentlich ist es im damaligen Verständnis ist es der Durchbruch von einem vom Wiener Kongress befolgen, Staatenbund zu dem Bundesstaat, der durchbricht. Und das ist eigentlich an dem 6. November ist das da. Es kommen alle hierher. Es kommen nicht ganz alle rechtzeitig an. Wir sind noch im Postkutschenzeitalter. Es ist also noch nicht es hat noch keine Eisenbahnen. Wir sind im Postkutschenzeitalter. Bern ist unter anderem auch da bevorteilt gewesen. Man hat sehr gute Strassen, Schotterstrassen gehabt, aber sehr gute Strassen gehabt, mit französischen Strassenarchitekten gebaut und eigentlich das Zentrum. Einzelne kommen nicht rechtzeitig an, weil die Postkutschen sich verfahren haben, weil sie halt trotzdem irgendwo das Rössli ausgestört ist. Insbesondere der ehemalige Stadtpräsident von Luzern, der schafft es also nicht rechtzeitig zu kommen, weil sein Ross geht eigentlich aufs Kleefeld, stürzt die Kutschen um und er kommt halt einfach einen Tag zu spät an. Er ist bei diesen grossen Feierlichkeiten nicht da. Im Inneren von dem Saal sind die Männer, die Gewählten, und die feiern da mit ziemlich viel Alkohol, aber auch mit gutem Essen. Und rundherum sind die Gäste und ihre Frauen, die eingeladen waren, die dürfen dann auf der Balustrade zuschauen, wie dann das grosses Fest feiert. Es geht ziemlich lang. Es geht weit in den Morgen hinein. Normalerweise war vorgesehen, dass wir Versammlungen von dem National- und vom Ständerat am Viertel ab 8 eröffnet. An dem ersten Tag hat man also ziemlich viel Verspätung. Am Viertel ab 3 fährt man dann eigentlich... Am Viertel ab 3 am Nachmittag fährt man an, weil alle mussten ausschlafen von der Nacht, die sie durch die Zecht hatten. Aber es war effektiv eine feierliche Eröffnung von dieser Bundesversammlung.
Das heisst, geschafft ist nicht da worden. Da ist nur gefeiert worden.
Wir haben das aufgeteilt. Wir haben ja jetzt eben die zwei Kammern gehabt. Die tagen separat. Und wir wollten auch nicht, dass der eine oder andere stört, dominieren kann. Und wir haben das eigentlich aufgeteilt. Im äußeren Stand, wo wir schon waren, gehen die 44 Ständeräte in dem Ampiersaal. Die gehen dann noch einmal dorthin. Und der Nationalrat tagt im Casino. Das ist also nicht das Gebäude hier nebendran. Weil das gibt es dann noch gar nicht. Sondern das Casino ist das Vorläufergebäude vom heutigen Parlamentsgebäude. Also vom Bundeshaus, vom Parlamentsgebäude, wo abgebrochen worden ist und der Nationalrat tagt dann dort. Das sind die zwei Räumlichkeiten, die man eigentlich benutzt haben, das Casino und der äußere Stand.
Dann gehen wir doch schauen, wo der Nationalrat war, oder?
Genau.
Also los.
Also wir haben gesagt, der Ständerat ist zurück in unseren Stand gegangen und der Nationalrat ist ins Casino gestanden und da, wo das früher gestanden ist, ist heute das Bundeshaus. Wir stehen jetzt auf dem Bundesplatz, es ist gerade Wochenmarkt um uns herum. Es wird Fleisch verkauft, Honig, Gemüse und so. Und am Bundeshaus wird gerade das Gerüst abgebaut, weil in den letzten Wochen hat man die Fassade verschönert. Weil genau wegen dem, wo wir da sind, am 12. September ist ja der grosse Festakt für das Jubiläum im Parlamentsgebäude. Und an dem Tag wird die neue Verfassung, die hier ein neues Feature hat an dieser Verfassung, dann enthüllt. Claude, also das Casino, der Nationalrat, der hat eigentlich da getagt, wo heute das Parlament auch getagt, aber es ist da etwas ganz anderes gestanden, oder? Was ist das für ein Gebäude genau gewesen?
Ja, es ist ein sehr interessanter Platz, eigentlich. In alten Zeiten war es der jüdische Friedhof gewesen. Nachher ist es zum Ballspielplatz umgebaut worden. Sprich, es war eigentlich der erste Tennisplatz der Stadt Bern. Dann wird man ein Casino machen, wo die Kopenhagener Gesellschaft von Bern ihre Spielgelder kann einsetzen kann. Und schlussendlich wird am gleichen Ort das Bundeshaus gebaut. Das Bundeshaus selber hat ja auch eine gewisse Anlehnung überhaupt an das Theater. Es ist nach Münchner Vorbild gebaut worden. Es gibt sehr viele Sachen, die erinnern. Die Frontseite ist mehr ein klassischer Tempel aus der griechischen Zeit. Aber auf der anderen Seite haben wir offensichtliche Elemente von einem Theater. Der Nationalrat tagt in einem Theatersaal eigentlich. Und in diesem Theatersaal hat es auch ein Bild, das eigentlich an den Gründungsmythos erinnert aus der Innerschweiz. Also wir haben sehr viele theatralische Elemente, die eigentlich hier eine Rolle spielen.
Wie muss man sich das vorstellen? Eben am 6. November tritt der Nationalrat, 6. November 1848, tritt das erste Mal zusammen. Wie hat das Parlament damals funktioniert? 111 Männer sitzen da rein. Hat Fraktionen oder so etwas gibt es ja damals noch nicht.
Ja, es ist ja so, dass es tatsächlich 111 Männer sind. Frauen haben ja keine politischen Rechte in der damaligen Zeit. Es waren 111 Vertreter aus den Kantonen. Jeder Kanton hat auf 20'000 Einwohner einen Nationalrat bekommen. Das war der Verteilschlüssel, den man eigentlich hatte, den man gemacht hat. Und die 110 haben eigentlich zwei wichtige Eigenschaften, muss man ganz klar sagen. Die erste Eigenschaft, es sind fast alles Juristen. Es wird also dominiert von Rechtsgelehrten. Heute sind wie heute. Ja, heute sind die Juristen aber vor allem in der Verwaltung tätig. Das ist ja interessant, oder? Aber damals waren sie im Parlament und man hat gesagt, man muss jetzt Anwälte haben, Leute, die Erfahrungen haben mit der Rechtsetzung in den Kantonen. Man muss die haben, die eigentlich jetzt Gesetze werden machen. Das war eigentlich die Grundidee gewesen. Die zweite Grundidee, die man hatte, das sind fast alles Oberste gewesen von der Schweizer Armee. Das ist eigentlich Geburtsort. Thun ist eigentlich, wenn wir sagen, der Geburtsort gewesen von der Vorstellung von einem Bundesstaat, von dem Bundesstaat, wo ein Kompromisswerk soll sein, aber eigentlich geeint worden ist durch die Schweizer Armee. Und sehr viele sind...
Die Ausbildung waren.
Ja, die Generalstabsausbildung eigentlich gemacht haben. Oder sind in einem kantonalen Heer Oberst geworden und dann sind sie da delegiert worden. Und da ist es also schon, das ist schon geprägt gewesen, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt ja gerade am Anfang, schon in der ersten Session, gibt es ja fürchterliche Rededuell in dem Parlament. Es sind ja fast alle von gleicher Gesinnung, aber es gibt fürchterliche Rededuell. Das geht also schlimmer zu und her, als da vor ein paar Jahren der Andreas Glarner und Sibyl Arslan einander Kuttelputz hatten vor dem Bundeshaus. Das ist also der Tessiner, Luganer Stadtpräsident und der Zürcher Regierungsrat, die duellieren sich zuerst per Wort und dann beides Oberste wollen Satisfaktion, sie gehen raus, sie duellieren sich noch mit der Waffe, der Zürcher Regierungsrat liegt ab und der Stadtpräsident von Lugano gewinnt, kann dann der Zürcher Regierungsrat wieder pflegen, sodass er tatsächlich wieder mit hätte können. Also das muss man schon sehen, das ist der Charakter von dem Ersten, das ist erste Jahre nach dem Krieg, prägt durch Juristen und prägt durch das Militär, durch Obersten, aber tatsächlich ein sehr effizientes Parlament. Es bringt es immerhin fertig, in einem Jahr den Schweizer Franken einzuführen. Man stelle sich das vor, in einem Jahr wird der Schweizer Franken eingeführt. Es bringt es fertig, Zölle abzubauen. Das ist, wenn man sich das vorstellt, eine unglaublich revolutionäre Tat gewesen. Das nimmt den Kantonen die wichtigste Einnahmequelle weg. Es gibt sie im Bund. Und man bringt es effektiv fertig, eine Art den Startschuss vor allem zum Eisenbahnbau eigentlich machen. Die Schweiz ist weit hinter drei im Eisenbahnbau. Der Eisenbahnbau ist von London bis Warschau eigentlich schon längstens installiert gewesen. Wir sind weit hinter drei. Wir freuen uns über die spanische Brötlibahn. Aber faktisch müssen wir ja sagen, wir sind eigentlich Pampa gewesen. Wir sind Provinz gewesen, eisenbahntechnisch. Und wir müssen in 10 Jahren den riesigen Rückstand aufholen. Für das braucht sehr viel Geld. Das Geld kommt aus dem Ausland, aus Großbritannien, aus Frankreich. Die ganz grossen Milliardäre von der damaligen Zeit finanzieren uns das, bis wir dann Credit Suisse, die damalige schweizerische Kreditanstalt, gründet, als eigentlich Geldsammelstelle, wo man die Industrialisierung und den Eisenbahnbau finanziert.
Wir haben es gesagt, 16. November Eröffnung von der Bundesversammlung und dann am 16. November wird sehr schmal der Bundesrat gewählt.
Ja, tatsächlich, es ist der Moment, könnte man sagen, das ist natürlich der Höhepunkt, es ist der Moment eigentlich, wo der damaligen Vorstellung eigentlich die Schweiz zu einem souveränen Staat wird. Zu einem souveränen Staat gehört eine Verfassung, gehört das Parlament und es gehört eine Regierung. Bisher haben wir noch keine Regierung. Die Absatzung, die wir vorhin hatten, das war eine Mischung zwischen Exekutiv und Legislative. Jetzt kommt man tatsächlich eine Regierung über und man wählt den siebenköpfigen Bundesrat. Klar ist, es sind alles Freisinnige, die gewählt werden. Freisinnig ist allerdings ein Begriff, der ein bisschen irritiert aus heutiger Sicht, weil man meint, es sei eine Partei gewesen, es sei die FDP gewesen. Das stimmt für die damaligen Verhältnisse nicht. Es gibt eigentlich drei Fraktionen in dem Nationalrat. Es gibt eine linke Fraktion, radikal. Es gibt eine Mitte-Fraktion, liberal. Und es gibt eine rechte Fraktion, konservativ. Damit es zu einer Mehrheit kommt, brauchen es zwei von diesen drei Fraktionen müssen zusammenarbeiten. Und das sind die Liberalen und das sind die Radikalen, die zusammenarbeiten. Heute fasst man das als freisinnig zusammen. Aber für die damalige Zeit gibt das noch nicht allzu viel Sinn. Die Liberalen und die Radikalen, die wählen zusammen den Bundesrat. Die Konservativen werden ausgestochen. Sie haben in dem Bundesrat keine Vertretung. Es ist heute nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich sind es vier Radikale und drei Liberale gewesen. Aber nicht jeder ist so eindeutig politisch festgelegt gewesen, dass es auch könnte sein, dass es drei Radikale und vier Liberale gewesen sind, die damals gewählt worden sind. Die werden die 11 Wahlgänge gewählt, die elf Wahlgänge.
11 Wahlgänge braucht es, dann haben wir einen Bundesrat. Jetzt gehen wir dort hin schauen, wo der erste Bundesrat getagt hat. Und dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen darüber reden, wer dort eigentlich überhaupt hineingehockt ist. Okay. Wir laufen mehrere hundert Meter noch weiter runter in der Altstadt, ins Herz von dieser UNESCO-Altstadt von Bern, zum Erlacherhof. Die ganze Altstadt ist viel ruhiger, oder? Auch nicht mehr so belebt, nicht mehr so viele Passanten. Eben, wir haben jetzt auf der rechten Seite laufen wir am Berner Münster dabei vorbei. Und links haben wir da die kleinen Läden unter diesen Lauben. Vorne dran immer noch auch Auto parkiert, oder? Jetzt kommen wir langsam Richtung Erlacherhof. Ganz kurz gelaufen, der Erlacherhof. Was war das für ein Gebäude gewesen?
Also der Erlacherhof ist das repräsentativste Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Gebaut wurde ziemlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts, der Hieronymus von Erlach, gleichzeitig der Schultheiss und gleichzeitig auch eine sehr lustige Figur gewesen, weil er für alle Seiten geschafft hat, was es damals gegeben hat im Russland. Eine sehr lustige Figur, aber es ist eine prägende Figur gewesen. Ein schönes Gebäude im französischen Stil, man könnte sogar sagen, es ist der Höhepunkt des Berner Barock. Vielleicht hat es sogar gewisse Rokoko-Elemente, also Verschnörkelungselemente drin, die sonst im Berner Barock fehlen. Man hat sich also eindeutig in der ganzen Architektur eigentlich an der damaligen Zeit orientiert. Das Gebäude war immer ein zentraler politischer Ort gewesen. Es ist, als die Franzosen gekommen sind, bei der Helvetischen Republik der Sitz des Generals gewesen. Es ist der Sitz später gewesen vom französischen Botschafter. Zwischen ihnen hat man es mal als Schulhaus gebraucht für das Mattenquartier. Das war ziemlich ein Abfall gewesen. Aber 1848 sagt man, voilà, das ist der Ort, da wird der Bundesrat seinen Sitz haben. Das ist eigentlich die zentrale Stelle von der Politik, die da soll aufgebaut wurde in dem Erlacherhof. Eine kleine Ironie ist dabei. Es ist ein Barockgebäude, es erinnert das 18. Jahrhundert. Aber man hat eben noch gar keine modernen Gebäude, wo man könnte quasi die neue Schweiz repräsentieren. Darum muss man effektiv die alten Gebäude nutzen.
Und da würde ich sagen, gehen wir mal reinschauen, wo man genau sieht, wo der Bundesrat tatsächlich getagt hat. Was ist denn heute im Erlacherhof?
Ist das der Sitz von der Berner Stadtregierung? Ich glaube, Sie sitzen hier drin, glaube ich.
Sie haben es jetzt in alle fünf, sind Sie da jeweils im Bundesstock. Sie haben sehen Sie jetzt gerade, das ist der Ort, wo Sie sich heute noch treffen. Es ist der Sitz vom Stadtpräsident und es ist auch der Sitz von der Hauptsitz von der Stadtverwaltung, allerdings nicht exklusiv. Es ist der schöne Ort. Jetzt man sieht, das ist auch architektonisch schön, aber es ist auch von der Architektur speziell. Das hat einen Tour d'honneur, das heisst, man hat einen Ehrenhof. Genau. Da kann man kehren, effektiv, da kann man mit einem Dreispender kann man also kehren. Das ist der einzige Ort, wo man damals im Postkutschenzeitalter natürlich war, der einzige Ort, wo man das darf, rein darf und kann kehren. Das ist sonst in der ganzen Stadt nicht erlaubt. Das zeigt schon, da hat man ein höfisches Gehabe eigentlich gehabt. Der Sitz vom Gemeinderat ist gerade vis-à-vis. Der Sitz vom Bundesrat war allerdings ein Stock höher gewesen in diesem schönen Ehrensaal.
Und da gehen wir jetzt rein in den Haupteingang von dem Erlacherhof an der Junkerer Gasse in der unteren Altstadt von Bern.
Das ist gerade die Tür. Genau.
Super. Oh wow. Wir sind hier im grossen Festsaal, am Fenster. Was sehen wir, Claude?
Wir sehen vor allem einen wunderschönen Garten in einem barocken Stil gebaut. Das ist dann typisch geworden im 18. Jahrhundert, dass man Gärten in die Stadt geholt hat. Das haben wir vorher nur auf dem Land kennengelernt. In der Stadt war es viel zu eng gewesen. Und jetzt kommt ein Repräsentationsbedürfnis dazu. Eine Stadt ist ein Ort vom Präsentieren und vom Repräsentieren im 18. Jahrhundert. Und für das haben wir jetzt die wunderschönen Gärten angelegt. Heute noch ein Ort, wo man sich trifft. Wenn der Stadtpräsident, wenn der Stadtpräsident seine Gäste einlädt.
Lacherhof, ist das der Ort, wo der Bundesrat sich zum allerersten Mal getroffen hat? Also drinnen hat es Sitzungen gehabt.
Tatsächlich ist es der Ort, wo der Bundesrat seine Sitzungen abgehalten hat. Nebenan haben wir ein kleines Räumchen, das ist heute das Büro vom Stadtpräsidenten der Stadt Bern. Das ist damals der Sitz vom Bundeskanzler gewesen, also von der obersten Spitze eigentlich, können wir sagen, von der Verwaltung gewesen ist. Und wo heute der Gemeinderat tagt, also von der Stadt Bern die Regierung tagt, das ist Kassa gewesen vom Bundesstaat. Das ist also der erste Ort gewesen, wo man da die Zölle, die von den Kantonen weggenommen hat und den Bund zugeführt hat, hat man da das Geld reingeführt und dann ist das da quasi im unteren Stock abgeliefert worden und im Gebäude nebenan ist der Tresor gewesen. Da ist der Bundesrat, da sind die 7 Mitglieder von dem Bundesrat und da tagen sie gemeinsam mit dem Bundeskanzler, tagen sie eigentlich da und machen da jetzt die erste Regierungsgeschäfte. Es ist eine äußerst intensive Tagungszeit, man muss nämlich die ganze Verwaltung aufbauen, man muss die Departemente aufbauen, man muss überhaupt alles, was beschlossen wird im Parlament, in Art umsetzen. Das ist damals, die ersten 10 Jahre für den Bundesrat, eine äußerst intensive Zeit. Und in den ersten 10 Jahren takt er ja im Wesentlichen da, bis man dann nachher das Bundesratshaus hat, dort, wo heute das Bundeshaus West ist, 1856 kann beziehen.
Dort sind wir vorhin gestanden und du hast gesagt, es hat 11 Wahlgänge gebraucht, bis der erste Bundesrat zusammengesetzt war. Wer ist im ersten Bundesrat gesessen?
Also im ersten Bundesrat hat man eigentlich, natürlich sind es 7 Freisinnige gewesen. Die 7, die gewählt werden, sind im Prinzip aus den 7 bevölkerungsreichsten Kantonen, ausser Luzern. Luzern straft man demonstrativ ab, weil im Sonderbundskrieg der Ort von der militärischen Auseinandersetzung war, vom Widerstand eigentlich war, von der katholischen Kirche, von den Klöstern war. Und das straft man ab. Und obwohl er eigentlich zu den 7 grossen Kantonen zählt, kommt er kein Bundesratssitz über bis 1856. Dafür berücksichtigt man dann andere kleinere Kantone, die dann tatsächlich, wie zum Beispiel Solothurn oder wie St. Gallen, effektiv im ersten Bundesrat einsitzen. Es sind alles Freisinnige, habe ich gesagt, oder eben Liberale und Radikale. Jahren. Der erste, der gewählt wird, ist ein Zürcher. Man wählt demonstrativ zuerst einen Zürcher nach der Idee, dass man Zürich dafür den Sitz von der Bundesstadt nicht übergibt.
Ich nehme an, das hat nicht gefallen, dass sie zuerst drankommen.
Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Jonas Forrer ist der erstgewählte Bundesrat, aber gleichzeitig mit der quasi Auflage, dass dann die Bundesstadt trotzdem in Bern bleibt. Der zweite ist ein Berner, Uli Ochsenbein, der Verfassungsvater, der gewählt hat. Und der dritte ist dann der Daniel-Henri Drouet aus dem Kanton Watt, ein richtiger Intellektueller. Die zwei anderen sind Macher gewesen. Und jetzt haben wir einen richtigen Intellektuellen, einen Schüler vom grossen Hegel in Berlin, ein richtiger Intellektueller wird jetzt hier vom Bundesrat, ein Vordenker von der Demokratie, ein Vordenker auch von neuen Vorstellungen von der Staatspolitik. Und die drei sind eigentlich die ganz Starken in diesem ersten Bundesrat.
Aber sie haben ja schon auch heftige Auseinandersetzungen gehabt, oder? Also auch innerhalb vom Bundesrat, oder?
Ja, natürlich muss man ganz klar sehen. Also, es gibt mal die Ebene von der persönlichen Auseinandersetzung, auch die Ebene von der Intrigen. Der Uli Ochsenbein ist der Erste, der abgewählt wird, effektiv nicht mehr wiedergewählt wird, in dem speziellen Wahlverfahren von damals. Aber auch der Tessiner Vertreter Francini wird nur noch mit einem Trick wiedergewählt. Also schon in den ersten Jahren kläffelt es eigentlich. Und das sind zum Teil kantonale Auseinandersetzungen gewesen, sind zum Teil auch persönliche Intrigen gewesen, die eine Rolle gespielt haben. Nach 8 Jahren ist es da effektiv fertig. Nach 8 Jahren hat man das Bundesratshaus fertig gebaut. Das heutige Bundeshaus West haben wir dann fertig gebaut, wo das Justizdepartement heute drin ist, und haben fertig gebaut und zügelt dann über. Damals, es ist da natürlich auch ein spezielles Verhältnis gewesen. Man hat ja 7 Departement gegründet, der Bundeskanzlei, und man hat 80 Angestellte gehabt.
Damals. Schlanke Verwaltung.
Eine ganz schlanke Verwaltung. Oder eigentlich eine nicht existente Verwaltung, muss man ganz klar sagen. Das ändert sich ja dann stark mit der Bürokratisierung von der Politik, wo quasi die liberale Idee ersetzt wird und eine bürokratische Führung. Das ändert sich dann im 20. Jahrhundert also massiv, dann auch mit dem Wechsel dann in das neue Bundesratshaus. Interessant ist aber, dass mit dem Bundesratshaus nachher Bundesrat, Nationalrat und Ständerat alle im gleichen Haus sind, sogar die Bundeskanzlei im gleichen Haus. Da hat man effektiv die Exekutive gehabt und die Legislative ist auf 2 anderen Orten ja verteilt in der Stadt.
Dann würde ich sagen, machen wir genau dort den Abschluss jetzt, oder Markus?
Ja, ich glaube, wir gehen jetzt eben in das frühere Bundesratshaus. Bibliothek. Frau Kutschera, die Leiterin, hat uns gerade erklärt, was da Ihnen heute passiert. Es ist so eine typische Bibliothek, Bücher sind im Regal und es gibt oben wie noch einen zweiten Stock, der eingebaut ist, oder mehrere obere Stöcke, die da drin eingebaut sind in diesem Raum. Aber man sieht, das ist später einmal gekommen, weil dieser Raum ist einmal der Nationalratssaal gewesen, Claude Lanchon.
1856 ist das Haus fertig gebaut worden. Man hat etwa 8 Jahre gebraucht nach der Gründung vom Bundesstaat, bis man das erste repräsentative Gebäude vom Bundesstaat selber hatte. Bisher war man überall im Provisorium gewesen. Die meisten sind im barocken Stil gewesen. Die meisten haben Erinnerungen an das patrizische Bern eigentlich gehabt. Und jetzt hat man also 1856 das erste Mal mit dem Bundesratshaus, wie man es nennt, haben wir eigentlich so ein repräsentatives Gebäude gehabt. Hier ist der Nationalrat, da ist der Ständerat, da ist die Bundeskanzlei im Übrigen, sind alle drin gewesen, und da ist der Bundesrat drin. Heute ist ja das wieder ein bisschen mehr verteilt, weil man nachher das eigentliche Bundeshaus gebaut hat, 1902 eröffnet und damit die Trennung vom Parlament und auch von der Exekutive eigentlich stattfindet. Jetzt hier effektiv, da sind also die 111 ersten Nationalräte, die hier gewählt worden sind, haben also hier einen Takt gehabt. Wir haben also hier noch sehr eine eigene Sitzordnung gehabt. Im heutigen Sinn ist es weniger organisiert und weniger reglementiert gewesen. Es hat etwa 3 Gruppierungen gegeben, eine linke, eine Mitte und eine rechte. Ideologisch gesehen oder weltanschaulich gesehen waren es radikale, liberale und konservative gewesen, aber mit sehr vielen regionalen Einsprengseln, könnte man sagen. Und es war nicht immer ganz klar gewesen, wer in welcher Fraktion oder Gruppierung eigentlich gesessen ist.
Claude, du hast ein Berufsleben lang mit der Politik beschäftigt, du hast dich jetzt mit der Politik von damals beschäftigen, wenn du dir die Geschichte vergegenwärtigst von 1848 und vorher. Was hat sich ins Heute transferiert? Was hat sich bewahrt?
1848 ist schon einer der markantesten Einschnitte in der Schweizer Geschichte. Ich glaube, die Historiker sind sich heute eigentlich einig. Die Reformation ist ein Einschnitt, die Französische Revolution ist ein Einschnitt und die Gründung des Bundesstaats sind ein Einschnitt. Man kann vielleicht auch noch beifügen, die Einführung des Frauenstimmrechts sind so ein Einschnitt. Das sind so ganz grosse Einschnitte, also wir gehören zu den ganz wichtigen Momenten. Jetzt, was ist gelückt 1848? Es ist eine Staatsgründung. Nachdem mehrere Anläufe missglückt sind, dank einem Kompromiss gelingt eigentlich jetzt eine Staatsgründung. Heute ist man überzeugt, dass sowohl der Kompromiss entscheidend war für die Dauerhaftigkeit, dass es bewährt hat, aber auch, dass ein wirtschaftlicher Take-off stattgefunden hat in den Jahren nach dem unmittelbaren Bundesstaatsgründung. Es kommt zum Eisenbahnwesen. Das verändert eigentlich die ganze Wirtschaftssituation und es kommt zur Industrialisierung und das sind die tragenden Kräfte gewesen. Entscheidend ist aber auch, dass es eine liberale Elite gegeben hat, entstanden in den 1830er Jahren gegenüber noch den Restbösten, die man hatte, von dem patrizischen Staatswesen gegenüber der katholischen Kirche. Und die liberalen, radikalen Kräfte wollen jetzt eigentlich einen Staat gründen. Die meisten haben eine universitäre Ausbildung machen können, waren Juristen, sie haben eine militärische Karriere gemacht. Sie haben einen sehr homogenen Hintergrund eigentlich gehabt und sie bilden eigentlich die zentrale Achse von dieser Bundesstaatsgründung. Das sind drei sicher wichtige Elemente, warum es bewährt war, warum es geblieben ist. Es gibt ein paar Sachen, die sind noch nicht spruchreif gewesen. Wir sind 1848 nicht wie heute eine halbdirekte Demokratie mit Volksabstimmungen gewesen. Wir sind eine repräsentative Demokratie nach amerikanischem Vorbild gewesen. Letztlich mit drei Parteirichtungen, wovon zwei regiert haben und eine in der Opposition war. Wir haben kein Frauenstimmrecht gehabt, wir haben keine Volksabstimmungen gehabt, wir haben nur eine unterentwickelte Gewaltenteilung gehabt und wir haben auch Einschränkungen gehabt bei den Grundrechten und bei den politischen Rechten, die heute eigentlich nicht mehr akzeptabel sind.
Aber grundsätzlich schon eine gefreute Sache.
Ja, es ist markant. Vor allem das Markanteste fällt ja eigentlich auf. 1848 gibt es ja in Europa, in sehr vielen Ländern, gibt es revolutionäre Umstürze und Bewegungen.
In der gleichen Woche sogar.
Es fährt auch in Frankreich, es geht über in Bayern, es geht nachher über nach Wien und nach Budapest, nach Berlin. Es ist in Italien, überall haben wir eigentlich die Bewegung gehabt. Bei uns, wir sind sogar einen Schritt voraus gewesen. Wir haben ja eigentlich die politische Auseinandersetzung ein Jahr vorher gehabt, mit dem Sonderbundskrieg, dem Bürgerkrieg. Das ist eigentlich schon vorbei gewesen, wo es in Europa losgegangen ist. Und wir haben schon können an der Aufarbeitung und an der neuen Zusammenarbeit können arbeiten, während es überall eigentlich noch die grosse revolutionäre Auseinandersetzung gegeben hat. An den meisten Orten, das muss man auch sagen, und das ist vielleicht das Bemerkenswerteste von 1848, an den meisten Orten gewinnen die Monarchie zurück. Ab 1849 praktisch alle gehen zurück. Dänemark ist so eine Semi-Ausnahme, wo auch ein bisschen der 1848er Geist bleibt, aber ansonsten bleibt er eigentlich nie mehr, außer in der Schweiz. Also können wir sagen, das einzige revolutionäre, dauerhafte Staatsgründung von 1848 ist der Bundesstaat, der hier in dem Saal sein erstes Nationalratsparlamentsgebäude gehabt hat.
Claude Lanchon, danke immer für die wahnsinnig interessante Führung. Super gewesen.
Ja, wir können, glaube ich, nichts mehr hinzufügen.
Gut.
Markus, Claude Lanchon ist gegangen. Wir sind nach einem ereignisreichen Vormittag wieder zurück im Büro. Das war es jetzt, oder?
Ja, die Rocky-Reise durch die Anfänge von unserem Bundesstaat ist vorbei. Also ich danke und gratuliere auch allen, die bis jetzt durchgehabt haben in dieser vierteiligen Serie. Ich glaube, auch wir beide haben einiges gelernt über die Hintergründe und die Entstehung von unserem Staat. Vielleicht noch ein Tipp zum Schluss, wer mehr möchte wissen über diese Geschichte, da gibt es natürlich viel Literatur. Ein Buch, das wir sicher empfehlen können für jemanden, der mehr möchte wissen, ist «Stunde Null». Untertitel «Die Neuerfindung der Schweiz im Jahr 1848» vom Rolf Hohlenstein. Das ist sicher ein Werk, wo sehr viel vermittelt von dieser spannende Geschichte. Spannender als Netflix.
Vom gleichen Autor ist ja Doktorbei-Biografie, die dich ja ganz am Anfang so an das Thema gefesselt hat. Ja, danke Markus. Das war sie, unsere vierteilige Serie zur Entstehung der Bundesverfassung. Wir können alle Teile nochmal im Episodenbeschreibung verlinken. Morgen geht es mit Apropos weiter. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.